Laudetur Jesus Christus. Treffpunkt Weltkirche, das Nachrichtenjournal von Radio Vatikan.
Die Schlagzeilen. Papst bei der Generalaudienz, beten wir für Noemi. Erinnerungen des Kardinals Stanislav Dziwisz an Papst Johannes Paul II. Und im Kongo die M23-Rebellen geben auf. Herzlich willkommen bei Treffpunkt Weltkirche. Ich bin Mario Galgano. Die Gemeinschaft der Heiligen im Kontext der Sakramente war das Hauptthema der Katechese an diesem Mittwoch bei der Generalaudienz auf dem Petersplatz. Bei strahlendem Sonnenschein erinnerte der Papst daran, dass die Eucharistiefeier und die 6 weiteren Sakramente nicht einfach nur Riten seien. Er forderte die Gläubigen auf, zu einer raschen Taufe von Neugeborenen und zur häufigen Beichte beizutragen. Die Sakramente führten dazu, dass die Gläubigen eine Gemeinschaft der Heiligen bilden, so der Papst.
Die Sakramente sind nichts Vorgetäuschtes. Die Sakramente sind die Kraft Christi, denn in den Sakramenten ist Jesus Christus gegenwärtig. Wenn wir die Heilige Messe feiern, ist in der Eucharistie der lebendige Christus, gerade er, der Lebendige, der uns vereint, der aus uns eine Gemeinschaft macht, der uns ermöglicht, beim Vater beten zu können.
Jeder Christ sei durch die Taufe, die Firmung und die Eucharistie mit Christus verbunden.
Daher ist es so, dass wenn es einerseits die Kirche ist, die die Sakramente ausführt, so sind es andererseits die Sakramente, die die Kirche ausmachen. Die Sakramente schaffen somit die Kirche und stärken unsere Zugehörigkeit. Ohne wohltätige Liebe allerdings nützen auch die Sakramente nichts. Die Gläubigen selbst sind aufgerufen, zum Sakrament der Liebe zu werden.
Der Papst betonte, dass man bei der Beichte, also das Sakrament der Versöhnung, Jesus persönlich begegne und nicht einem Priester, der einem dann verprügle. Denn im Sakrament sei Jesus und das lässt die ganze Kirche wachsen, so der Papst. Der zweite Aspekt, auf den sich der Papst bezog, war die Bedeutung der Charismen.
Der Heilige Geist vermittelt besondere Tugenden, damit man viel Gutes tun kann. Diese Fähigkeiten sind ein Zeichen der Heiligkeit der Kirche und der Mission. Wir alle sind aufgerufen, diese Tugenden in uns und in den anderen zu wahren und sie als Beispiel für ein fruchtbares Tun der Kirche aufzunehmen.
Deshalb habe einer das Geschenk, so zu sein, wie er ist, fuhr der Papst fort. Man müsse diese Gottesgaben nicht versteckt halten.
Gott gibt sie uns, damit wir die anderen daran Anteil haben lassen. Der Apostel Paulus hat gemahnt, den Geist nicht auszulöschen. Löscht den Geist nicht aus. Den Geist, der uns diese Geschenke gibt, diese Fähigkeiten, diese Tugenden, diese so schönen Dinge, die die Kirche wachsen lassen.
Beim dritten Punkt in seiner Katechese ging es um die Gemeinschaft in der Liebe.
Wir sind berufen, zum Sakrament der Liebe zu werden, das Gott und die Menschen vollständig verbindet. Die Charismen sind wichtig im Leben der Gemeinschaft, aber sie sind immer nur ein Mittel, um in der Liebe zu wachsen. Ohne Liebe sind auch die außerordentlichsten Geschenke unnütz, denn ohne Liebe bringen der Kirche alle Gaben nichts. Wo keine Liebe ist, da ist Leere, die vom Egoismus erfüllt wird. Aber wenn wir alle Egoisten sind, also eine Gemeinschaft nur von Egoisten, können wir dann überhaupt noch in Gemeinschaft leben? Kann man in Frieden leben, wenn ein jeder von uns ein Egoist ist? Das geht doch nicht. Deshalb ist die Liebe notwendig, die uns eint.
Deshalb könne man mit schlechter Laune oder Egoismus die Kirche nicht wachsen lassen, so der Papst weiter. Zum Abschluss seiner Katechese richtete der Papst einen Appell an die Gläubigen, und zwar ging es ihm um einen konkreten Akt der Liebe.
Prima di venire in piazza.
Ich habe vor der Audienz ein schwer krankes, eineinhalbjähriges Mädchen namens Noemi getroffen. Wir alle kennen sie nicht, aber sie ist ein getauftes Mädchen, sie ist also eine von uns. Bitte tun wir doch alle einen Akt der Liebe für sie. Bitten wir Gott, dass er ihr in diesem Moment helfe und ihr Gesundheit schenkt. Ich bitte euch um einen Moment der Stille. Und dann beten wir alle das Ave Maria.
Pregano. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Hören Sie nun einen Überblick an Kurznachrichten mit Stefanie Stahlhofen.
An der 37. Generalkonferenz der UNESCO in Paris wird auch eine Delegation des Heiligen Stuhles teilnehmen. Der Vatikan wolle sich aktiv an den Gesprächen zu Bildung, Kultur und Kommunikation beteiligen, berichtet die italienische Nachrichtenagentur ADN Kronos. Geführt wird die Vatikan-Delegation von Francesco Follo. Er wird am Samstag bei der UNESCO-Konferenz sprechen. Berlin bleibt ohne katholisch-theologische Fakultät. Wie das Erzbistum Berlin am Mittwoch bekannt gab, kam es mit der Philosophisch-Theologischen Hochschule Wallenda, PTHV, überein, entsprechende gemeinsame Pläne nicht weiter zu verfolgen. Das Erzbistum betonte zugleich, es halte an seinem Ziel fest, die katholische Stimme am Wissenschaftsstandort Berlin besser vernehmbar zu machen. Es sei jedoch die Einsicht gereift, dass dafür etwas anderes notwendig sei als die feste Form einer theologischen Fakultät. Das Salzburger Domkapitel hat den vatikanischen Dreiervorschlag für die Wahl des neuen Erzbischofs von Salzburg erhalten. Nach dem Festgottesdienst der österreichischen Bischofskonferenz am Dienstagabend in der Benediktinerabtei Michael Beuern überreichte der apostolische Nuntius dem Dekan des Salzburger Domkapitels das versiegelte Kuvert mit dem Namen von drei Kandidaten für den Salzburger Bischofssitz. Während der Papst in Österreich Bischöfe frei ernennen kann, liegt in der Erzdiözese Salzburg kirchenrechtlich ein Sonderfall vor. Das Salzburger Domkapitel, das aus 12 Priestern besteht, hat das Recht, aus einem von Rom vorgelegten Dreiervorschlag den künftigen Erzbischof in geheimer Abstimmung zu wählen. Der Papst muss die Wahl dann noch bestätigen. Der neue Vorsitzende der französischen Bischofskonferenz, Erzbischof Georges Pontier von Marseille, hat seine Amtsbrüder zu Demut, einfachem Leben und einer Öffnung zu den Ausgeschlossenen aufgefordert. Jorge und George ähneln sich sehr. Pontier hat einen sehr Bergoglio-ähnlichen Stil, sagte Bischof Hervé Giraud von Soissons der Tageszeitung La Croix am Mittwoch. Erzbischof Laurent Ulrich von Lille bestätigte, Pontier richte den Blick auf Leiden und Armut und fordere zur Brüderlichkeit auf. In seiner Eröffnungsrede zur Herbstvollversammlung im südfranzösischen Marienwallfahrtsort Lourdes verwies Pontier ausdrücklich auf den Papst. Franziskus empfiehlt uns Bischöfen ein einfaches Leben, persönlich wie in der Kirche.
Im Vatikan wurde in dieser Woche das neue Buch des ehemaligen Papstsekretärs und jetzigen Krakauer Erzbischofs Kardinal Stanislaw Dziwisz vorgestellt. Ich habe mit einem Heiligen gelebt, so lautet der Titel des Werkes, das jetzt auf Italienisch erschienen ist. Darin geht Dziwisz auf das Alltagsleben und die Gedanken des bald heiliggesprochenen Papstes aus Polen ein. Das Buch ist ein Gespräch des italienischen Vatikanisten Gianfranco Swiderkowski mit Kardinal Dziwisz. Der italienische Journalist sagte bei der Buchvorstellung gegenüber Radio Vatikan,
Dziwisz will mit diesem Buch Zeugnis über die Heiligkeit von Johannes Paul II. Ablegen. Eine Heiligkeit, die in bestimmten Phasen seines Lebens geradezu heroisch war. Denken wir etwa an die Zeit des Martyriums nach dem Attentat. Es ist eine Heiligkeit, die Dziwisz als mystische Dimension beschreibt, etwa die Zeit des Lebensendes, des Leidens von Johannes Paul II. Er erzählt sogar, mit sehr viel Zurückhaltung muss man sagen, davon, dass es Johannes Paul II. Am Freitag plötzlich schlecht ging.
Noch tiefer beeindruckt zeigt sich der Journalist über die einfachen, alltäglichen Gesten des polnischen Papstes. Diese würden im Buch eindringlich beschrieben.
Das ist eine Heiligkeit im Alltag, eine normale Heiligkeit, die alle erlangen können. Es gibt letztlich keinen Unterschied zwischen dem Mann Gottes und des Gebetes und dem Papst der großen öffentlichen Gesten. Wir denken, dass Heiligkeit nur den Mystikern oder großen Märtyrern vorbehalten ist, doch sie ist etwas, was uns alle betrifft.
Ein weiterer Aspekt, der in dem Buch zur Sprache komme, die bedeutende Rolle der Laien in der Kirche. Ihnen habe Papst Johannes Paul II. Einen wichtigen Platz eingeräumt.
Johannes Paul II. Hat den Laien jenen Platz eingeräumt, den er bereits als Erzbischof von Krakau für wichtig hielt. Die Laien sind die neuen Protagonisten der Kirche. Johannes Paul II. Wusste, dass sich die Kirche ändern wird und neue Akteure braucht.
Zu dieser Ausrichtung zählte auch der Einsatz des polnischen Papstes für die Jugend, so Sidorkowski weiter. Ein Beispiel hierfür seien die Weltjugendtage. Und noch ein weiterer Aspekt scheint im Buch von Karina Dziwisz auf.
Aber vor allem hat Johannes Paul II. Die Rolle der Frau in der Kirche und Gesellschaft hervorgehoben. Er hat dem weiblichen Genie eine neue Definition verpasst, die tausendmal besser ist als jene des neuen Feminismus. Denn nur Johannes Paul II. Hat sich für die Würde und Schutz der Frau, der Ehe und des Lebens eingesetzt. Also insgesamt würde ich sagen, dass Johannes Paul II. Vor allem eines wollte, den Akzent weg von einer institutionellen Kirche hin zu einer Kirche der Gemeinschaft setzen.
Und nun ein Blick in die Weltkirche. Die kongolesische Armee hat angekündigt, die Rebellengruppe M23 besiegt zu haben. Der Aufstand der Miliz sei vorbei. Vertreter der Rebellengruppe räumten ihre Niederlage in einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme ein. Die letzten Kämpfe hätten die ganze Nacht von Dienstag über angedauert. Am Morgen dann seien die Rebellen in alle Richtungen, größtenteils nach Ruanda geflohen, berichtete ein kongolesischer Offizier. Annick Bouvier ist Pressesprecherin des Internationalen Roten Kreuzes in Kinshasa. Sie sagt im Gespräch mit Radio Vatikan, dass sich die Lage im Ostkongo eindeutig verbessert habe. Man merke dies konkret daran, dass wieder die Geschäfte offen seien und der Verkehr rolle.
Auf den Straßen gibt es sogar schon wieder Stau. Es scheint wieder Normalität im Alltag der Ostkongolesen eingekehrt zu sein. Doch die humanitären Konsequenzen darf man jetzt nicht übersehen. Es gibt noch viele offene Wunden des Konfliktes. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Gewalt auch in Uganda und Ruanda überschwappte.
Zwar seien die M23-Gruppen besiegt worden, doch dies bedeute nicht, dass es keine Konflikte mehr in dem Land gebe, so Bouvier.
Es gibt im ganzen Kongo mehrere Rebellengruppen, die sich gegen die Armee stellen. Die Gewalt ist also weiterhin präsent in dem Land. Unser Augenmerk haben wir vor allem auf die Binnenflüchtlinge gerichtet. Wir konnten diese Woche bereits 18 Kinder zurück zu ihren Eltern bringen, die in Ost-Kivu leben.
Zur Erinnerung, die M23-Gruppe ist ein Zusammenschluss von ehemaligen Tutsi-Rebellen, die nach dem Friedensabkommen von 2009 in die kongolesischen Streitkräfte integriert worden waren, dann aber wegen diverser Streitigkeiten wieder desertierten. Die Rebellen begannen im vergangenen Jahr einen Aufstand gegen die kongolesische Regierung in Kinshasa. Sie kontrollierten hierbei wochenlang die östliche Stadt Goma. Nach UNO-Angaben sollen seit 2012 insgesamt 750.000 Menschen aus der Region wegen dem Konflikt geflohen sein. Und damit endet diese Sendung. Aus dem Studio verabschiedet sich Mario Galgano. Heute Abend geht es bei uns weiter mit der Woche in Rom. Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.